Hi, hier ist Massimo und ich habe eine kurze Info vorab. Diese Folge ist schon vor Monaten in der Podimo-App erschienen und dort gibt es auch jetzt schon 5 Staffeln, 12 Leben, also 60 Folgen, die ihr komplett kostenlos hören könnt. Einfach die Podimo-App downloaden und als Gast nutzen. So unterstützt ihr uns und ihr sorgt dafür, dass wir noch mehr dieser wichtigen Geschichten erzählen können.
Die hat sich nicht mehr versteckt, sondern das war der klare Wille zu sagen, ich habe hier etwas erlebt, was so schlimm war für mich. Aber ihr müsst es nicht nochmal erleben. Guckt es euch an, guckt euch mein Gesicht an, guckt euch meine Geschichte an. Ich habe es geschafft und jede Frau in der Situation kann es auch schaffen.
Wir sprechen in dieser Folge über körperliche und psychische Gewalt im nahen Umfeld. Beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen könnt ihr unter 08000 116 016 Hilfe finden, wenn ihr selbst betroffen seid oder wenn ihr Betroffene kennt. In der Folgenbeschreibung findet ihr diese Nummer und auch weitere Hilfsangebote.
Wiesbaden, 20. August 2009. Die 31-jährige Nurdan ist erleichtert, als sie das Gerichtsgebäude verlässt. Genau heute, vor 7 Jahren, hatte sie Hasan E. in der Türkei geheiratet und jetzt, Jahre später, lässt sich Nurdan von ihm scheiden. Damals war sie noch voller Zuversicht in die Ehe gegangen. Doch schon kurz nach der Hochzeit wurde klar, dass Nurdans Wünsche und Vorstellungen von einer liebevollen und zugeneigten Ehe mehr als nur enttäuscht werden würden. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber dann hat sie es endlich geschafft und sich dazu entschieden, sich von Hasan E. zu trennen. Der Schmerz, den er ihr und Nurdans Töchtern angetan hat, war nicht mehr auszuhalten. Also hat sie die Scheidung eingereicht, obwohl Hasan E. die Trennung nicht akzeptieren wollte. Heute ist endlich der offizielle Scheidungstermin.
Lange hat Nurdan sich auf diesen Termin vorbereitet. Zusammen mit ihrer Anwältin hat sie immer wieder darüber gesprochen, was passieren kann, wenn sie auf Hasan E. trifft. Gemeinsam haben sie besprochen, wie er wohl auf sie reagieren könnte. Zwar fühlt sich Nurdan sicher vor Hasan E., aber um wirklich sicher zu gehen, haben sie und ihre Anwältin dafür gesorgt, dass ein Wachtmeister Nurdan während des Scheidungstermins begleiten wird. Doch Hasan E. war gar nicht erst vor Gericht erschienen. Wahrscheinlich will er so die Scheidung verhindern. Aber der Termin konnte auch ohne ihn stattfinden. Jetzt muss die Scheidung nur noch rechtskräftig werden. Nurdan hat es geschafft, sich von Hasan E. zu trennen und scheiden zu lassen und ein eigenes Leben ohne ihn zu führen. Sie ist überzeugt, dass sie sicher ist vor Hasan E. und dass er ihr nie wieder etwas antun kann.
Diese Folge dreht sich um Nurdan. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in diesem Podcast geht.
12 Leben. Verbrechen an Frauen.
Hey, ich bin Helen.
Und ich bin Massimo. Herzlich willkommen zu diesem neuen Fall, der wieder ein erschütternder Fall ist, aber auch einer, der zeigt, wie wirksam es sein kann, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn man von Gewalt betroffen ist. Ein Fall, der zeigt, wie zum Beispiel Beratungsstellen und Frauenhäuser dabei helfen können, der Gewalt etwas entgegenzusetzen.
Aber er zeigt auch, dass selbst die beste Hilfe manchmal doch nicht reichen kann, um eine Person zu retten. In dieser Folge erzählen wir von Nurdan, die es geschafft hat, sich von ihrem gewalttätigen Ehemann zu trennen und ein neues Leben zu beginnen.
Aus anderen 12 Lebenfolgen wissen wir schon, dass es für Betroffene von partnerschaftlicher Gewalt oft nicht leicht ist, sich von gewalttätigen PartnerInnen zu lösen. In Folge 12, Silke, geschlagen und gedemütigt, haben wir schon einmal genauer über die Dynamiken gesprochen, die hinter Gewalt gegen die Partnerin oder den Partner stecken können.
Nurdan hat sich nach ihren Gewalterfahrungen Hilfe gesucht. Unter anderem bei der Frauenberatung Groß-Gerau und einem Frauenhaus in Wiesbaden, das sich später in Nurdan-EK-Frauenhaus umbenannt hat. Mit beiden Institutionen haben wir ebenfalls für diese Folge gesprochen.
Und wir werden Nurdans Anwältin Melissa Ergül-Poopulo hören. Sie hat Nurdan unter anderem beim Scheidungsprozess vertreten.
Ich war ja auch noch nicht so lange zugelassene Rechtsanwältin zu dem Zeitraum und habe Nurdan als sehr warmherzige Person wahrgenommen. Wir waren auch gleich alt oder ähnlich alt, hat man natürlich auch immer einen ganz anderen Bezug zu Mandantinnen. Und es hat mich auch natürlich berührt, ihre Geschichte.
Sie hat mit uns darüber gesprochen, wie sie Nurdan kennengelernt und sie auf ihrem Weg begleitet hat.
Und uns liegt auch das Urteil gegen Hasan E., Nurdans Ex-Mann, vor. Um welchen Straftatbestand es sich dabei handelt, darüber sprechen wir gleich.
Nurdan wird am 6. Juni 1978 in Sivas geboren. Sivas ist die Hauptstadt der gleichnamigen türkischen Provinz in Zentralanatolien, die, wie der Name schon sagt, sehr zentral in der Türkei liegt. Die Türme der Moscheen und jahrhundertealten Gebäude ragen über die beigen Sandsteingebäude der Stadt. Ende der 70er Jahre ziehen immer mehr Menschen aus dem eher ländlich gelegenen Sivas weg, in große Metropolen wie Istanbul. Als Nurdan älter wird, gibt es in ihrer Heimatstadt, wie im Rest der Türkei, immer wieder Proteste und politisch motivierte Aufstände.
In Nurdans Zuhause gehört Gewalt schon früh zu ihrem Alltag. Schläge und Prügel kennt Nurdan nur zu gut. Seit ihrer Kindheit wird sie von ihrem Vater geschlagen und ist somit als Kind von häuslicher Gewalt betroffen. Häusliche Gewalt wird unter anderem in der deutschen Kriminalstatistik unterschieden in partnerschaftliche Gewalt und innerfamiliäre Gewalt. Bei letzterer Gewalt geht die eben nicht von PartnerInnen aus, sondern von nahestehenden Verwandten oder Angehörigen.
Laut des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sind rund ein Drittel der Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland im Jahr 2023 von innerfamiliärer Gewalt betroffen. Und aus dem Bundeslagebild zur häuslichen Gewalt 2023 geht hervor, dass Kinder mit 35% den Großteil der Betroffenen von innerfamiliärer Gewalt ausmachen.
Nurdan erfährt nicht nur körperliche Gewalt. Ihr Vater verwehrt ihr auch den Zugang zu Bildung. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit sieht in der Bildung von Mädchen und Frauen einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Gleichstellung in der Gesellschaft. Laut dem Ministerium hilft Bildung, Mädchen und Frauen in ihrem zukünftigen Leben unabhängig zu sein, zum Beispiel durch ein eigenes Einkommen oder eigene politische Meinungen. Nurdan darf nur 5 Jahre die Schule besuchen, dann wird es ihr von ihrem Vater verboten.
Als 16-Jährige wird Nurdan von ihren Eltern an einen Mann verheiratet. Aus einer Statistik des türkischen Statistikinstituts von 2016 geht hervor, dass nur jede dritte Frau in der Türkei sich ihren Ehemann selbst ausgesucht hat. Arrangierte Ehen sind heute wie damals nicht unüblich in der Türkei. Ob diese Ehe wirklich arrangiert war und sich das Paar zufällig auch ineinander verliebte oder ob es von vornherein eine Heirat aus Liebe war, der die Eltern zugestimmt haben, ist nicht bekannt. Eins ist sicher, Nurdan liebt ihren Ehemann und ihr Mann liebt sie. Die Ehe ist glücklich und harmonisch. Das Paar bekommt 2 Töchter, Damla und Seyda.
5 Jahre ist Nurdan mit ihrem Ehemann verheiratet, als sich das Leben der kleinen Familie ein für allemal verändert. Nurdans Ehemann erhält die Diagnose Krebs und stirbt kurz darauf. Für Nurdan bricht eine Welt zusammen. Damla und Seyda können ihren Vater gar nicht erst richtig kennenlernen. Wenn sie erwachsen sind, werden sie sich nur mit Hilfe von Fotos an ihren Vater erinnern können. Mit gerade mal 21 Jahren wird Nurdan nicht nur Witwe, sondern auch zur alleinerziehenden Mutter. Das glückliche gemeinsame Leben mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern ist nun nur noch eine Erinnerung.
Nach dem Tod ihres Mannes steht für Nurdans Familie fest, sie kann nicht alleine bleiben und muss wieder heiraten. Und bald nach dem Tod ihres Mannes ist auch ein neuer Ehemann für Nurdan gefunden. Der 32-jährige Hasan E.
Hasan E. lebt eigentlich in Deutschland. Seine Familie war, wie viele andere türkische Familien, im Zuge der Gastarbeiterbewegung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen. Im Jahr 2002 ist er dann zur Beerdigung seiner Mutter zurück in die Türkei gereist. Dort trifft Nurdan ihn das erste Mal.
Hasan E.'s Vater und Nurdans Mutter kennen sich und wollen selbst heiraten. Was mit Nurdans Vater passiert ist, ob er und Nurdans Mutter sich haben scheiden lassen oder Nurdans Mutter verwitwet ist, das wissen wir nicht. Aber bevor sie die Ehe mit Hasan E.'s Vater schließt, möchte Nurdans Mutter, dass Nurdan Hasan E. heiratet. Also arrangiert ihre Mutter zusammen mit Hasan E.'s Vater die Hochzeit zwischen ihren beiden Kindern.
Sowohl Nurdan als auch Hasan E. stimmen dem Wunsch ihrer Eltern und damit der arrangierten Ehe zu. Am 20. August 2002 wird die Ehe geschlossen. Nur dann ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie genau 7 Jahre später diesen Schritt rückgängig machen wird. Melissa Ergöl-Popolo erzählt, dass Nurdan zuversichtlich in die Ehe gegangen ist.
Es war mehr der Wunsch wirklich nach einer gut funktionierenden, warmen Ehe, vielleicht auch eines sehr guten Stiefvaters für ihre Töchter. Das ist sicherlich nicht einfach für Frauen, verwitwet in einem ländlichen Gebiet der Türkei zu leben. Und in dieser Situation war Nurdan, sie hat sich sicherlich gesehnt nach einem Ehemann, als Frau, als Mutter, nach einer gut funktionierenden Ehe.
Obwohl Hasan E. in Deutschland wohnt und dort auch immer wieder in verschiedenen Jobs arbeitet, lebt das frisch verheiratete Paar zunächst in der Türkei. Zusammen mit den beiden Töchtern aus Nurdans erster Ehe ziehen sie in das Haus von Hasan E.'s Vater. Nurdan hofft, dass ihre zweite Ehe, obwohl sie Hasan E. nur seit kurzer Zeit kennt, so harmonisch wird wie ihre erste.
Hasan E. ist mit dem Leben in der Türkei überfordert. All das, was bis jetzt Nurdans Leben geprägt hat, die Sprache, ihre Religion und Traditionen, damit kann Hasan E. nichts anfangen. Er sei in Deutschland aufgewachsen und deshalb eingedeutscht, sagt er. Wenn Nurdan etwas tut, was ihn überfordert oder was er nicht erwartet, wird sie von ihm geschlagen. Nurdan ist ab jetzt nicht mehr nur Betroffene von innerfamiliärer, sondern auch von partnerschaftlicher Gewalt.
Immerhin Nurdans Töchter behandelt Hasan E. zunächst gut. Er spielt mit ihnen und macht Späße. Damla und Seyda nennen Hasan E. einige Zeit sogar Papa. Nurdan beruhigt das. Immerhin schlägt Hasan E. nicht ihre geliebten Töchter. Aber auch das ändert sich nach einiger Zeit. Wenn Hasan E. Damla im Spiel in die Luft wirft und die 5-Jährige aus Angst anfängt zu weinen und zu kreischen, schreit er sein Stiefkind an. Als die 3-Jährige Seyda einmal am Küchentisch sitzt und das Essen ihr nicht schmeckt und sie sich weigert, es anzurühren, legt Hasan E. seine große Hand auf den kleinen Kopf von Seyda und drückt ihn nach unten in den Teller. Trotz des Schmerzes, den ihr der Umgang von Hasan E. mit ihren Töchtern zufügt, kann Nurdan ihn nicht verlassen.
Viele Frauen, die selbst als Kinder schon Gewalt erfahren haben, wachsen mit der Idee auf, dass Gewalt zu ihrem Alltag gehört. Ihnen fehlt die Perspektive auf ein anderes Leben, eines ohne Gewalt. Oft sind auch andere Frauen aus den Familien betroffen. Mütter, Tanten, Großmütter. Und die Gewalt gegen Frauen kann sich durch ganze Biografien ziehen. Dann kann es für die Betroffenen ein schwerer Schritt sein, sich aus gewalttätigen Beziehungen zu lösen.
Die Situation eskaliert immer mehr. Immer öfter passiert es, dass Nurdan laut Hasan E. etwas tut, was ihn irritiert. Und dann folgen Wutausbrüche und Hasan E. schlägt sie.
Seinem Vater sagt Hasan E., dass er unzufrieden sei. Er findet, dass er durch die Ehe mit Nurdan von seinem Vater getäuscht wurde. Im Jahr 2003 kommt es zu einem heftigen Streit, bei dem Hasan E. seinen Vater packt und verprügeln und würgen will. Nur mit Mühe kann die Familie ihn davon abhalten.
Nurdans und Hasan E.'s Familien beschließen, dass es nach dem Angriff auf den Vater so nicht weitergehen kann. Hasan E. soll nicht länger in der Türkei bleiben und zurück nach Deutschland gehen. Schnell bekommt er über seinen Bruder, Nurdans Schwager, eine Wohnung vermittelt und verlässt die Türkei wieder. Nurdan bleibt zunächst in ihrer Heimat zurück.
In den folgenden Monaten ist Nurdan frei von Hasan E.'s Tyrannenherrschaft, von seinen Schlägen und Wutausbrüchen. Sie und ihre Töchter Damla und Seyda sind erst einmal in Sicherheit, so scheint es. Doch dann, im November 2003, holt Hasan E. im Zuge der Familienzusammenführung Nurdan, Damla und Seyda nach Deutschland.
Nurdan spricht kein Deutsch, hat keine Freundinnen in Deutschland und hat nur Hasan E.'s Familie als Bezugspunkt. Denn die leben zum Großteil immer noch in Deutschland. Nurdan lebt ab jetzt in einer kleinen Wohnung in Groß-Gerau, einer Stadt zwischen Mainz, Frankfurt am Main und Darmstadt. Obwohl Hasan E. nun in seiner Heimat und seinem gewohnten Leben ist und nicht mehr von Tradition, Sprache und Religion irritiert sein kann, hört das Martyrium für Nurdan nicht auf.
Hasan E. wird eifersüchtig. Nicht auf andere Männer, die Nurdan eh nicht trifft, weil sie zu Hause bleibt, sondern auf ihre Kinder. Weil Nurdan sich liebevoll um Damla und Seyda kümmert, sagt Hasan E., sie würde ihn vernachlässigen. An manchen Tagen verbietet ihr sogar aufzustehen, um ihren Töchtern ein Schulbrot fertig zu machen. An diesen Tagen gehen Seyda und Damla ohne Essen zur Schule. Nurdan kümmert sich aber trotzdem weiterhin liebevoll um ihre beiden Töchter.
Wenn Hasan E. das Gefühl hat, dass Nurdan sich zu sehr auf Damla und Seyda konzentriert, statt sich um ihn zu kümmern, schlägt er Nurdan. Und auch Seyda und Damla werden von ihrem Stiefvater geschlagen, wenn sie nicht das machen, was er möchte.
Im Jahr 2005, mehr als ein Jahr nachdem sie nach Deutschland gezogen ist, zieht die 26-jährige Nurdan gemeinsam mit ihren Kindern und Hasan E. erneut um, in eine andere Straße in Groß-Gerau. Ein Jahr lang leben sie dort. Dann zieht Hasan E.'s Bruder gemeinsam mit seiner Frau in ihre unmittelbare Nähe. Nurdan ist nun seit 2 Jahren in Deutschland, aber sie spricht noch kein richtiges Deutsch. Um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, besucht sie einen Deutschkurs. Es ist ihr wichtig, sich in ihrer neuen Heimat endlich verständigen zu können. Außerdem will sie endlich ihre Schwägerin, die Frau von Hasan E.'s Bruder, verstehen können. Denn diese spricht kein Türkisch.
Als sich Nurdans Deutsch immer weiter verbessert, wird auch der Kontakt zu ihrer Schwägerin besser. Zuvor haben sie sich nur selten gesehen. Jetzt sprechen sie 1 bis 2 Mal in der Woche miteinander. Nach einiger Zeit wird Nurdans Schwägerin klar, was in der Ehe zwischen Nurdan und Hasan E. passiert. Und auch Hasan E.'s Bruder bekommt mit, dass er gewalttätig gegenüber seiner Frau ist. Aber weder Nurdans Schwager noch ihre Schwägerin unternehmen etwas.
Groß-Gerau 2006. Einige Zeit nach dem Umzug in die neue Wohnung. Immer noch tickt Hasan E. regelmäßig aus, schlägt Nurdan oder ihre Töchter und schreibt ihnen vor, was sie zu tun und zu lassen haben. Einmal schlägt er sie nach einem Streit so heftig ins Gesicht, dass Nurdan ein blaues Auge bekommt.
Seit 4 Jahren lebt Nurdan schon in dem Martyrium, das ihre Ehe ist. Ihr Ehemann schreit sie nicht nur an oder schlägt sie, er vergewaltigt sie auch. Wenn das passiert, versucht Nurdan, sich nicht zu wehren. Sie weiß, dass Hasan E. ihr sonst noch mehr wehtun wird. Aber dann reicht es ihr. Sie kann nicht weiter zusehen, wie ihre Töchter von Hasan E. misshandelt werden. Sie wünscht sich für die beiden ein anderes Leben, ein besseres.
Sie wendet sich an die Frauenberatung Groß-Gerau. Im Gespräch mit der Einrichtung wurde uns erklärt, dass es einen großen Anteil an sogenannten Selbstmelderinnen gibt. Also Frauen, die wie Nurdan selbst Hilfe bei der Beratungsstelle suchen. Andere Frauen kommen über die Polizei, andere Beratungsstellen oder die Diakonie in die Frauenberatung. Aber egal, auf welchem Weg die Frauen in die Beratung kommen, sie ist immer freiwillig. In der Beratung selbst können die Frauen über alles sprechen. Sie bekommen Unterstützung bei Behördengängen, der AnwältInnensuche oder sie werden dabei unterstützt, einen Job zu finden. Wenn die Frauen möchten, können sie auch in das Frauenhaus Groß-Gerau einziehen.
Nurdan zieht 2006 in das Frauenhaus ein, um zusammen mit ihren Kindern vor Hasan E. zu flüchten. Aber der lässt sie nicht in Ruhe. Immer wieder kontaktiert er sie und redet auf sie ein. Hasan E. sagt ihr, sie solle zurück nach Hause kommen. Er liebe sie doch und würde sich für sie und Damla und Seyda ändern. Nurdan glaubt ihm und kehrt nach nur 4 Tagen im Frauenhaus wieder zurück in ihre gemeinsame Wohnung mit Hasan E.
Es ist auch überhaupt nicht untypisch, dass Frauen zur Beratung kommen und zurückgehen. Das ist ein schwerer Schritt.
Melissa Ergül-Poopulo arbeitet als Anwältin selbst eng mit der Frauenberatung Groß-Gerau zusammen. Sie weiß, dass die Flucht in ein Frauenhaus nicht bedeutet, dass Frauen es endgültig aus einer gewalttätigen Beziehung geschafft haben. Manche Frauen kehren in die Beziehung zurück, weil sie hoffen, eine andere Seite, die sie von ihren PartnerInnen auch kennen, wiederzufinden. Andere Frauen bekommen Druck von Familie und FreundInnen, der Beziehung noch einmal eine neue Chance zu geben.
Durch die Heirat ihrer Mutter mit Hasan E.'s Vater hat Nurdan tatsächlich eine besonders enge familiäre Bindung an Hasan E. Zum anderen drängt er sie, als sie im Frauenhaus ist, dazu, zurück nach Hause zu kommen.
Außerdem sagt er ihr, dass er eine Therapie angefangen habe und sich bessern würde. Deshalb würde er auch Medikamente nehmen. Hasan E. zeigt Nurdan sogar die Tablettenverpackung, um zu beweisen, dass er sie nicht anlügt.
Melissa Ergul-Populu hat uns erzählt, dass Nurdan in einem Gespräch mit ihr gesagt hat, dass die 2. Eheschließung mit Hasan E. zu Beginn für sie nicht mit Kummer oder Angst verbunden war. Als Nurdan Hasan E. geheiratet hat, habe sie hoffnungsvoll in die Ehe geblickt und sich gewünscht, dass sie noch einmal eine liebevolle, intakte Ehe, so wie ihre erste, führen wird. Sie erzählt Melissa Ergul-Populu auch, dass sie in Hasan E. verliebt gewesen sei.
Aber egal aus welchem Grund Nurdan Hasan E. eine zweite Chance gibt, sie wird enttäuscht. Hasan E. schlägt sowohl Nurdan als auch Seyda und Damla weiterhin. Am 23. April 2007 schlägt er Nurdan mehrmals mit seiner Faust ins Gesicht. Sofort beginnt ihre Nase zu schmerzen und zu bluten. Nurdans Nase ist geprellt. Nur 9 Tage später, am 2. Mai 2007, klingelt Nurdans Handy. Auf dem Display leuchtet der Name ihres Mannes auf. Was Hasan E. ihr am Telefon sagt, schockiert Nurdan. Er habe sich eine Waffe gekauft. Die Konsequenzen könne sie sicher denken. Er sagt ihr, dass die Waffe eine Patrone für jedes Familienmitglied hätte. Den Familienhund, Zayda, Damla und eine Patrone für Nurdan.
Nurdan muss erkennen, Hasan E. wird sich nicht ändern. Sie kann weder sich noch Zayda und Damla weiterhin der Gefahr aussetzen, die ihr Ehemann für die Familie ist.
Sie war eine unglaublich liebevolle und tolle Mutter. Also hat sie auch immer wieder gesagt, dass sie alles unternimmt für ihre Töchter. Und das war sicherlich auch so ein bisschen der Funken und die Quelle ihrer Kraft, zu sagen, jetzt reicht's wirklich, ich muss hier raus für diese Mädchen. Das kann ich den Kindern weiterhin nicht antun.
Nur dann beschließt ein zweites Mal Hilfe in einem Frauenhaus zu suchen. Aber diesmal kommen sie und ihre Kinder in ein Frauenhaus in Wiesbaden, circa 30 Kilometer von ihrem alten Wohnort entfernt. Zum einen hat sie so einen etwas größeren Abstand zu Hasan E., zum anderen kommt es auch immer wieder vor, dass Frauen keinen Platz in den Frauenhäusern in ihrer Region bekommen. Denn laut der Frauenberatung Groß-Gerau und auch der Anwältin Melissa Ergül-Popolo gibt es in Deutschland immer noch zu wenig Frauenhäuser. Laut der Diakonie Deutschland fehlten im Jahr 2022 mehr als 14.000 Plätze.
Seit einigen Jahren kommt hinzu, dass es in Deutschland eine akute Wohnungsnot gibt. Diese führe laut der Frauenberatung Groß-Gerau dazu, dass Frauen länger in den Frauenhäusern wohnen bleiben müssen, weil sie keine eigene sichere Wohnung finden. Das wiederum schränke die Platzsituation der Frauenhäuser weiter ein. Auf der Seite frauenhaus-suche.de können Betroffene die Auslastung der Frauenhäuser mit Hilfe eines Ampelsystems in ganz Deutschland sehen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, im Herbst 2024, sind nur vereinzelt grüne Punkte zu sehen, die einen freien Platz anzeigen. Die allermeisten Frauenhäuser sind voll und die Karte ist deswegen überwiegend rot.
Aber Nurdan hat im Jahr 2007 Glück und bekommt schnell einen Platz für sich, Zayda und Damla. Nach der jahrelangen Misshandlung, der Gewalt, Vergewaltigung und nicht zuletzt der Morddrohungen hofft Nurdan, dass sie und ihre Töchter nun in Sicherheit sind. Im Frauenhaus lebt sich Nurdan schnell ein. Sie bekommt Unterstützung von den Sozialarbeiterinnen und zeigt Hasan E. wegen Körperverletzungen an. Im Jahr 2008 wird Hasan E. wegen Körperverletzungen in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt. Diese wird allerdings für 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Auf diesem juristischen Weg wird Nurdan von ihrer Anwältin Melissa Ergül-Popolo unterstützt.
Der Erstkontakt muss stattgefunden haben zwischen ihr und mir ungefähr vielleicht Anfang 2007 vermutlich, weil wir dann eben mit der endgültigen Trennung im April 2007 ja auch schon den Umzug ins Frauenhaus hatten. Sie ist mir insbesondere aufgrund der Tatsache in Erinnerung geblieben, weil sie sehr viel geleistet hat, einfach um aus dieser Ehe rauszukommen. Das schaffen sicherlich viele andere Frauen, die ich in der Beratung habe, auch. Aber sie war schon auf ihre Art und Weise sehr besonders.
Als Nurdan das erste Mal in die Beratung von Melissa Ergül-Popolo kommt, ist sie sehr verunsichert.
Wir mussten sie schon gut an die Hand nehmen am Anfang. Ich glaube, das war einfach eine enorme Unterstützung für Nurdan zu verstehen. Ich begebe mich hier freiwillig in einen Strudel mit den Mädchen an der Hand. Komme ich da jetzt überhaupt wieder raus oder ertrinke ich in dem Ganzen? Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, dass die Beratungsstellen, die Frauenberatungsstellen sagen, nein, also wir sind bei dir, es wird dir nichts passieren und wir sorgen auch dafür, dass es für dich weitergeht.
Melissa Ergül-Popolo weiß, wie wichtig es ist, den Frauen, die in die Beratung bei ihr oder den Frauenhäusern kommen, die Angst vor dem zu nehmen, was vor ihnen liegt. Einige Frauen, die wie Nurda nicht aus Deutschland kommen, müssen laut ihr erstmal das Vertrauen in den deutschen Staat erlernen und verstehen, dass sie ihrem Mann widersprechen dürfen. Deshalb widmet sich Melissa Ergül-Popolo in ihrer Beratung zuerst oft Themen wie Sexualität und macht den Betroffenen klar, dass Vergewaltigungen in der Ehe in Deutschland strafbar sind.
Zusammen mit der Hilfe ihrer Anwältin stellt Nurdan auch einen Gewaltschutzantrag. Das Gewaltschutzgesetz gibt es in Deutschland seit 2002. Es soll alle Opfer von Gewalt oder die, die durch Androhung von Gewalt betroffen sind, schützen. In dem Gesetz wird unter anderem geregelt, dass Opfer von Gewalt in der Wohnung bleiben dürfen, in der sie wohnen, wenn sie es möchten. Hier gilt der Grundsatz, wer schlägt, der geht. Aber durch das Gewaltschutzgesetz kann dem Täter auch untersagt werden, dass er die Wohnung der Betroffenen betritt oder sich der Wohnung oder Orten zu nähern, an denen die Betroffenen sich regelmäßig aufhalten oder Kontakt zu den Betroffenen aufzunehmen und sie zu treffen.
Nachdem Melissa Ergül-Popolo die Gewaltschutzverordnung gegen Hasan E. erwirkt, hält er sich zunächst auch an die Auflagen.
Also ich glaube, die Verwunderung war einfach auf der Gegenseite auch groß, dass sie diesen Schritt gegangen ist, dass sie es tatsächlich gepackt hat, dann auch nochmal eine Anwältin zu finden, die entsprechende Anträge stellt für sie. Und da war erstmal Ruhe eingekehrt.
Nurdan kann sich im Frauenhaus sich selbst und ihren Kindern widmen. Mit Hilfe der Unterstützung findet sie einen Minijob. Der ermöglicht ihr, auch nach ihrem Aufenthalt im Frauenhaus finanziell unabhängig zu werden. In der Arbeit im Frauenhaus geht es laut der Frauenberatung Groß-Gerau oft zuerst um die Existenzsicherung. Denn häusliche Gewalt gibt es in vielen Formen. Körperliche, psychische, aber auch ökonomische Gewalt.
Manche Frauen durften noch nie arbeiten. Andere mussten für ihren Platz im Frauenhaus weit wegziehen und ihren Job kündigen. Oft sind die Frauen finanziell abhängig von den TäterInnen und können sich nicht ohne weiteres aus den Beziehungen lösen. Die Frauenberatung Groß-Gerau hat uns in einem Hintergrundgespräch erklärt, wie sie die Frauen darin unterstützen, unabhängiger zu werden. Das passiert, indem sie die Betroffenen unter anderem bei Behördengängen, zum Beispiel zum Arbeitsamt, begleiten oder ihnen helfen, ein eigenes Konto zu eröffnen, mit dem sie ihr Geld selbst verwalten können.
Bei diesen Behördengängen müssen die Betroffenen sich teilweise Klischees und Vorurteilen aussetzen, wie zum Beispiel, dass sie selbst schuld seien. In den letzten Jahren sei laut der Frauenberatung auch das Narrativ aufgekommen, dass Frauen es sich mit dem Einzug in ein Frauenhaus leichter machen würden, um zum Beispiel nach einer Trennung schneller das Sorgerecht zu bekommen. Der Vorwurf hier lautet, dass Frauen ins Frauenhaus gehen, ohne dass es zu Gewalt in jeglicher Form gekommen sei. Diese Unterstellung führe dazu, dass Frauen immer mehr unter Druck stünden, körperlichen Missbrauch nachzuweisen, auch wenn sie noch nicht dazu bereit sind, über das Geschehene zu sprechen.
Neben der finanziellen Unabhängigkeit geht es in der Frauenberatung und den Frauenhäusern laut des Frauenhauses Nurdan Eka aber darum, den Frauen dabei zu helfen, ein selbstständiges Leben zu führen. Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei definieren die Frauen selbst, was in dem Kontext für sie erfolgreiche Hilfe bedeutet. Für manche ist das schon, ein eigenes Konto zu haben. Für andere heißt das, TäterInnen anzuzeigen, eine eigene Wohnung zu haben oder sich psychologische Hilfe zu suchen.
Der Frauenberatung Groß-Gerau ist es dabei wichtig zu betonen, dass trotz der großen Unterstützung, die die betroffenen Frauen im Frauenhaus bekommen, das Leben dort kein Hotelleben ist. In Frauenhäusern gibt es in der Regel keine 24-7-Betreuung. Die MitarbeiterInnen sind zwar tagsüber da und bei Fragen ansprechbar, den Großteil ihres Alltages bewältigen die Frauen aber alleine.
Im Frauenhaus bekommen die Betroffenen ein Zimmer für sich oder entsprechend ihrer Familie zur Verfügung gestellt. Die Küche, das Bad und der Wohnbereich sind Gemeinschaftsräume. Die Frauen, die dort wohnen, sind in der Regel erwachsen und erfahren dort viel mehr Unterstützung statt einer umfassenden Betreuung. Für Frauen oder junge Mädchen, die weitere Unterstützung brauchen, weil sie ihren Alltag nicht alleine bewerkstelligen können, gibt es andere Hilfsangebote, wie zum Beispiel betreutes Wohnen.
Auch Nurdan bekommt Hilfe bei Behördengängen, Kontoeröffnungen und anderen Aufgaben, die anstehen. Neben der ersten Anzeige erstattet Nurdan im November 2007, ein halbes Jahr nach ihrem Einzug ins Frauenhaus, mit Hilfe ihrer Anwältin und den Mitarbeiterinnen aus dem Frauenhaus Wiesbaden erneut Anzeige gegen Hasan E.
Denn dieser hat trotz der Gewaltschutzverordnung nach einiger Zeit wieder Kontakt zu ihr aufgenommen und ihr erneut gedroht, sie umzubringen, wenn sie nicht zu ihm zurückkommen würde. Weil Hasan E. im Frühling 2008 wegen Körperverletzungen in zwei anderen Fällen, die Nurdan angezeigt hat, verurteilt wird, wird die zweite Klage eingestellt.
Laut dem Frauenhaus Nurdan Eka gibt es viele Maßnahmen, damit der Standort eines Frauenhauses unbekannt bleibt. Die genauen Adressen der Frauenhäuser sind nicht öffentlich bekannt. Das heißt, dass zum Beispiel offizielle Dokumente beispielsweise an neutrale Adressen oder Postfächer verschickt werden. Außerdem sind die Frauenhäuser von außen so neutral gestaltet, dass sie nicht als solche zu erkennen sind.
Viele Frauenhäuser haben außerdem Hausordnungen, die sicherstellen sollen, dass Adresse und Standort geheim bleiben und somit der Schutz der Bewohnerinnen gewährleistet werden kann. Die Adresse dürfen sie unter keinen Umständen weitergeben, auch nicht an Familie und FreundInnen. Videotelefonate, die auf den Standort schließen lassen können, sind verboten und die Frauen sind dazu angehalten, beim Klingeln an der Tür nicht zu öffnen. Denn alle MitarbeiterInnen oder BewohnerInnen, die Zutritt zu dem Haus haben sollen, haben bereits Zugang.
Einigen Frauen ist es aber nicht möglich, den Kontakt zu den TäterInnen komplett abzubrechen. Das passiert zum Beispiel, wenn Frauen mit ihren Kindern fliehen und die Väter noch ein Umgangsrecht haben. Die Frauen müssen den Tätern dann ermöglichen, ihre Kinder zu sehen. Und so passiert es immer wieder, dass kein kompletter Kontaktabbruch möglich ist. Was genau bei Nurdan dazu geführt hat, dass sie weiterhin Kontakt mit Hasan E. hat, ist unbekannt. Da Hasan E. allerdings nicht der leibliche Vater von Seida und Damla ist, hat er auch kein Umgangsrecht mit Nurdans Töchtern.
In der Zeit kurz vor der zweiten Klage, also im Herbst 2007, hat Nurdan mit Schlafproblemen zu kämpfen. Deshalb begibt sie sich in psychiatrische Behandlung. Ihr Psychiater behandelt sie dann unter anderem wegen ihren Schlafstörungen, aber auch wegen Ängsten und einer depressiven Verstimmung, die sie aufgrund ihrer Misshandlungen in der Kindheit, aber auch durch die Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe mit Hasan E. entwickelt hat.
Mit Hilfe von Melissa Ergül-Populo leitet Nurdan schließlich die Scheidung von Hasan E. in die Wege. Ihr reicht es nicht, einfach nur getrennt von dem Mann zu sein, der ihr und ihren Töchtern jahrelang das Leben zur Hölle gemacht hat. Sie möchte auch rechtlich unabhängig von ihm sein.
Die Einleitung der Scheidung ist für die 29-jährige Nurdan ein bedeutsamer und wichtiger Schritt. Sie blüht langsam auf und fühlt sich gefestigt in ihrem neuen Leben, ganz ohne Hasan E. oder einem anderen Mann, von dem sie abhängig ist.
Am 25. Juli 2008, mehr als ein Jahr nach ihrer zweiten Flucht ins Frauenhaus, zieht Nurdan in ihre erste eigene Wohnung. Für Nurdan ist das ein großer Schritt in Richtung Selbstbestimmtheit.
Da war sie glücklich, sie hat ihre Wohnung eingerichtet, so wie sie sich das vorgestellt hat und auch die Mädels mit ihren Kinderzimmern. Also das war schön zu sehen, dass sie einfach relativ zeitnah eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Nurdan baut sich ein eigenes Leben auf, außerhalb des Frauenhauses und unabhängig von Hasan E. Sie arbeitet unter anderem als Reinigungshilfe, wird so wirtschaftlich unabhängig. Ihre 12- und 10-jährigen Töchter gehen zur Schule, haben Hobbys und finden Freundinnen. Endlich kann Nurdan das Leben leben, das sie sich für sich und ihre Töchter gewünscht hat. Ein Leben in Freiheit, unabhängig von den Pflichten und Vorstellungen der Familie und vor allem unabhängig von den Männern in der Familie.
Ihr ganzes Leben hat Nurdan nie alleine gelebt. Immer hatte ein Mann die Verantwortung für sie. Zunächst wuchs sie bei ihrem Vater auf, der sie geschlagen und ihr verboten hatte, die Schule zu besuchen. Dann ihr erster Ehemann, den sie zwar liebte, den sie aber mit 16 geheiratet hatte und aus dem Elternhaus in die gemeinsame Wohnung gezogen war. Und dann schließlich die Jahre, die Hasan E. zu Nurdans ganz persönlicher Hölle gemacht hatte. Nun, mit 30 Jahren, ist sie das erste Mal unabhängig. Und sie liebt ihr neues Leben als selbstständige Frau.
Auch ihr Umfeld beobachtet, wie Nurdan in ihrem neuen Lebensabschnitt aufgeht. Im Frauenhaus hat sie sich bei einem Projekt engagiert und so gut mitgearbeitet, dass ihr angeboten wird, auch nach ihrem Auszug im Frauenhaus dort zu helfen. Einer Lokalzeitung gibt sie Ende Januar 2009 ein Interview, in dem sie darüber spricht, wie sie sich aus der Ehe mit Hasan E., der sie als ihr Eigentum betrachtet hat, befreit hat und dass sie sich jetzt wie neugeboren fühle.
Zusammen mit einer Fotografin setzt das Frauenhaus, in dem Nurdan Zuflucht gefunden hat, ein Projekt um. Sie wollen Frauen, die in einer ähnlichen Situation waren wie Nurdan und der häuslichen Gewalt und ihren PartnerInnen entfliehen konnten, ein Gesicht geben. Deswegen wird für den 25. November 2009, dem Internationalen Tag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, eine Fotoausstellung mit dem Namen Frauenhaus, Zuflucht und Chance geplant.
Eines der Gesichter, die im Mittelpunkt stehen, soll Nurdan werden. Sie stimmt zu. Nurdan ist es wichtig, anderen Frauen zu zeigen, was sie geschafft hat und somit auch ein Zeichen zu setzen, dass es jede schaffen kann, egal woher Frauen kommen und unter welchen Voraussetzungen sie leben. Auf der Einladung ist ein Bild von Nurdan, wie sie auf einem Stuhl sitzt. Ihr braunes, lockiges Haar hat sie in einen lockeren Dutt hochgesteckt. Ihre braunen Augen schauen nachdenklich in die Ferne.
Wenn ich den Fall noch mal Revue passieren lasse, hatten wir alle das Gefühl, dass Nurdan in Sicherheit ist. Und sie selbst auch, sonst hätte sie sich sicherlich auch nicht zur Verfügung gestellt für diese Fotoausstellung des Frauenhauses. Sie hatte ein Vertrauen in die Rechtsordnung hier, in den Staat, an das Amtsgericht Wiesbaden, bei dem wir ja auch alle Verfahren gewonnen hatten.
20. August 2009. Der offizielle Scheidungstermin findet am 7. Hochzeitstag von ihr und Hasan E. statt. Fast genau 2,5 Jahre sind vergangen, seit Nurdan zum 2. Mal ins Frauenhaus geflüchtet ist und sich damit endgültig von Hasan E. getrennt hat. Und vor knapp 1 Jahr hat sie den letzten Schritt gemacht und ist in eine eigene Wohnung gezogen.
Nurdans Anwältin Melissa Ergülpopulo begleitet sie zu dem Termin. Hasan E. erscheint nicht.
Wieder einmal will er Nurdan zeigen, dass er mit der Trennung nicht einverstanden ist. Genauso wie er es vor mehr als 1 Jahr mit der Morddrohung getan hatte. Hasan E. will die endgültige Trennung verhindern und glaubt, dass die Scheidung nicht durchgeführt werden kann, wenn er nicht vor Gericht erscheint.
Die Scheidung kann aber trotzdem vollzogen werden. Nun muss Nurdan nur noch warten, dass sie rechtskräftig wird. In der Zwischenzeit kann sie sich weiter auf das Projekt im Frauenhaus und die Fotoausstellung, die in knapp 3 Monaten stattfinden soll, konzentrieren. Was Nurdan und die Menschen in ihrem Umfeld aber nicht ahnen, bei der Ausstellung wird Nurdan nicht dabei sein.
September 2009, Wiesbaden, knapp 1 Monat nach dem Scheidungstermin. Es ist ein Mittwochmorgen. Für Nurdan fängt der Tag an, wie so viele andere auch, seit sie in ihrer eigenen Wohnung lebt. Sie steht auf, macht Frühstück für Damla und Seda und packt ihnen Pausenbrote ein. Etwas, das Hasan E. ihr früher manchmal aus Eifersucht verboten hatte. Heute kann sie extra viel Liebe und Zuneigung in ihre Aufgaben als Mutter stecken.
Gegen 7.30 Uhr verabschieden sich Damla und Seda von ihrer Mutter und fahren zur Schule. Dann, 43 Minuten später, nimmt Nurdan das Telefon in die Hand und wählt die Nummer von Hasan E. In den letzten Monaten seit der Trennung hatte sie immer noch Kontakt zu ihrem Ex-Mann gehabt. Niemand, weder die MitarbeiterInnen und Bewohnerinnen im Frauenhaus noch Melissa Ergülpopulo, haben davon gewusst. Das Telefonat zwischen Nurdan und Hasan E. dauert 4 Minuten. Das Gericht geht davon aus, dass Nurdan ihm erneut gesagt hat, dass er sie nicht weiter bedrängen soll. Denn das hatte seit der Morddrohung vor fast 2 Jahren nicht wirklich aufgehört.
Nach dem Gespräch mit Hasan E. ruft Nurdan ihre Mutter an. Obwohl sie mit Nurdans Schwiegervater und damit mit Hasan E.'s Vater verheiratet ist, hat Nurdan weiterhin Kontakt mit ihr. Das Gespräch mit ihrer Mutter, in dem Nurdan von ihren anhaltenden Periodenschmerzen berichtet, dauert ca. 20 Minuten. Dann legt Nurdan auf und holt die Post aus dem Briefkasten.
Nur kurze Zeit später klingelt es. Als Nurdan die Wohnungstür öffnet, steht Hasan E. vor ihr und Nurdan lässt ihn herein. Die beiden beginnen ein Gespräch. Was genau sie besprechen, ist nicht bekannt. Aber es ist davon auszugehen, dass sie erneut über die Trennung reden und Hasan E. Nurdan wieder mal davon überzeugen will, zu ihm zurückzukehren. Aber Nurdan möchte das nicht. Sie weiß, was in einer erneuten Beziehung mit Hasan E. auf sie und ihre Töchter wartet. Schließlich hat sie die letzten 2,5 Jahre nicht grundlos damit verbracht, dieses Leben hinter sich zu lassen.
Als Nurdan Hasan E. klarmacht, dass sie nicht zu ihm zurückkehren wird, packt er Nurdan und legt sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf sie. Er vergewaltigt sie. Nurdan versucht sich zuerst zu wehren, erfolglos. Dann lässt sie es über sich ergehen. Sie weiß aus vorherigen Vergewaltigungen durch Hasan E. in ihrer Ehe, dass er sie, wenn sie sich wehren würde, schlägt. Möglicherweise sogar mit seiner Faust.
Als Hasan E. endlich von Nurdan ablässt, steht sie auf und geht ins Bad, um sich eine neue Binde einzulegen. Wie wir wissen, hat sie ihre Periode. Hasan E. folgt ihr. Also nimmt sie sich eine der Binden aus der Verpackung, die auf einer Ablage vor dem Badfenster steht, und geht damit ins Kinderzimmer. Sie ist sich sicher, dass Hasan E. sie nun, da er sie vergewaltigt hat, in Ruhe lassen würde, so wie es auch in ihrer Ehe oft gewesen war.
Im Kinderzimmer löst sie den Klebestreifen und löst die Binde aus der Verpackung, ehe sie beides auf den Schreibtisch ihrer Töchter legt. Noch bevor sie die Binde in ihre Unterhose kleben kann, trifft sie einen Messerstich. Es ist der erste von insgesamt 56. So oft sticht Hasan E. mit einem Küchenmesser auf Nurdan ein. 23 Mal trifft er sie am Hals, 3 Mal im Herzen.
Nur wenige Minuten, nachdem Hasan E. auf sie einsticht, stirbt Nurdan an den Verletzungen an ihrem Herzen und der Halsschlagader.
Das ganze Leben, das Nurdan sich in den letzten Jahren aufgebaut und für das sie gekämpft hatte, wird ihr mit 56 Stichen von ihrem Ex-Mann genommen. Sie wird ihre beiden geliebten Töchter Damla und Seda nicht aufwachsen sehen. wird nicht miterleben, wie sie das Leben führen, das sie sich so sehr für sie gewünscht hat. Unabhängig und frei. Es ist gegen 16 Uhr, als Damla und Seyda aus der Schule nach Hause kommen. Sie klingeln an der Wohnungstür, doch ihre Mutter macht nicht auf. Dann versuchen sie, die Tür aufzuschließen, aber auch das gelingt ihnen nicht. Also versuchen sie, in den umliegenden Geschäften nach Hilfe zu suchen. Erst 2,5 Stunden später, um 18.40 Uhr, hilft ihnen ein Nachbar dabei, die Wohnungstür mit einer Scheckkarte zu öffnen.
Die Wohnung ist still, als Damla und Seyda eintreten. Als sie in ihr Kinderzimmer gehen, finden sie ihre Mutter leblos auf dem Boden liegend. Ihr Unterkörper ist noch unbekleidet. Ein Nachbar, der den beiden Mädchen in die Wohnung gefolgt ist, bedeckt Nurdan mit einem roten Spannbettlaken und bringt Damla und Seyda hinaus, bevor er die Polizei ruft.
Kurze Zeit später erfährt auch Melissa Ergöpopulo von Nurdans Tod.
Ich erinnere mich sehr genau an diesen Tag und auch sehr genau an dieses Telefonat. Ich bin angerufen worden vom Wiesbadener Kurier und der Reporter hat eben auch die Fotoausstellung und Nurdan begleitet in den Anfängen, wo das alles organisiert wurde. Und er hat mich dann auch angerufen in der Kanzlei und hat mir darüber berichtet, dass es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem Mord kam, zu einem Femizid und dass es sich dabei um eine Mandantin handelt. Das hat uns alle erschüttert.
In den Wochen nach der Tat sind nicht nur Nurdans Freundinnen und Familie in Schockstarre. Die ganze Stadt Wiesbaden weiß, was der Frau, die eigentlich das Gesicht einer Erfolgsgeschichte sein sollte, trotz aller Bemühungen und ihrer Stärke passiert ist.
Wie wir schon wissen, ist es von Frau zu Frau unterschiedlich, was sie selbst als Erfolg definieren. Aus diesem Grund und weil nicht alle Frauen mit den HelferInnen in Kontakt bleiben, nachdem sie die Frauenberatung oder das Frauenhaus verlassen, gibt es keine statistischen Erfolgsquoten.
Wenn sich die Frauen bei Melissa Ergöpopulo melden und von ihrem neuen Leben berichten, dann freut sie sich umso mehr.
Oder ich habe das auch ganz häufig, dass Frauen mich einfach nochmal in der Kanzlei besuchen, mir Blumen schenken oder nochmal mit mir quatschen wollen und vielleicht auch so ein bisschen Anerkennung wollen für den Weg, den sie gegangen sind. Ja, also nicht nur die Dankbarkeit, sondern auch zu sagen, ich wollte Ihnen heute mal erzählen, ich habe jetzt einen Job gefunden beispielsweise. Und das macht mich und bestimmt auch die Frauen in der Frauenberatung sehr, sehr glücklich, wenn wir sehen, dass wir unsere Frauen so weit begleiten, als dass wir irgendwann sehen, Mensch, toll. Ja, toll, was die so geleistet hat und wie stark sie und selbstständig sie jetzt einfach ist.
Die Stadt Wiesbaden organisiert in Zusammenarbeit mit der Schule eine Spendenaktion für Damla und Seyda. Für die Beerdigung ihrer Mutter waren sie gemeinsam in die Türkei geflogen. Als sie zurück nach Deutschland wollen, wo sie den Großteil ihres Lebens verbracht haben, dürfen sie nicht mehr einreisen. Die Migrationsbeauftragte beim Polizeipräsidium Westhessen setzt sich dafür ein, dass Damla und Seyda zurück nach Deutschland kommen dürfen. Doch ihre Großmutter möchte Seyda und Damla bei sich in der Türkei behalten, damit sie bei ihr aufwachsen können.
Am 25. November 2009, 2 Monate nach der Tat, findet die Eröffnung der Fotoausstellung statt. Auf der Einladung ist wie geplant ein Bild von Nurdan abgedruckt. Außerdem steht darauf, in Gedenken an Nurdan.
War natürlich eine andere Stimmung, als wenn sie gelebt hätte. Wir hätten gerne applaudiert und jeder hätte ihr gerne den Blumenstrauß überreicht und sie beglückwünscht einfach für ihren Mut, für ihre Stärke. Aber das alles war dann eben nicht mehr. Wir haben dann gesprochen über eine Frau, die sehr mutig ist, sehr stark ist und ihr Gesicht und ihre Story zur Verfügung gestellt hat, aber am Ende ermordet wurde.
Den Abend der Fotoausstellung hat Melissa Ergöpopulo als einen traurigen in Erinnerung. Trotzdem ist sie sich sicher, dass Nurdan gewollt hätte, dass die Ausstellung stattfindet und dass ihre Geschichte erzählt wird.
Am 1. März 2011 wird Hasan E. vom Landgericht Wiesbaden wegen Vergewaltigung und dem Mord an Nurdan zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Hasan E. Nurdan nur aus dem Grund umgebracht hat, weil sie sich von ihm getrennt hatte. Er habe diese Trennung nicht akzeptieren können, da er Nurdan und ihre Töchter seit der Hochzeit als sein Eigentum betrachtet habe. Von Gutachtern wird ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung attestiert, die sich vor allem in Herzlosigkeit gegenüber den Gefühlen, insbesondere gegenüber Nurdans Töchtern, äußerte. Diese Persönlichkeitsstörung war aber nicht ausgeprägt genug, um einen Einfluss auf die Urteilsfindung des Gerichts zu haben. Obwohl Nodans Geschichte nicht so endet, wie sie selbst und alle Menschen um sie herum es sich erhofft haben, steht ihr Weg aus der häuslichen Gewalt heraus noch heute für einen beispiellosen Akt der Kraft und Stärke, den sie auch durch die Hilfe von Frauenhäusern gehen konnte.
Damit auch in Zukunft Frauen wie Nurdan Hilfe und Zuflucht in Frauenhäusern finden können, ist es wichtig, dass es eine bessere Finanzierung gibt. Sowohl Melissa Ergül-Popolo, die in ihrer Beratung eng mit den Beratungsstellen zusammenarbeitet, als auch die Frauenberatung Groß-Gerau und das Nurdan-Eka-Frauenhaus sind sich einig, Frauenhäuser brauchen mehr Finanzierung.
Bis heute denkt Melissa Ergül-Popolo an ihre ehemalige Mandantin und daran, wie alle in ihrem Umfeld und auch Nurdan selbst dachten, sie sei in Sicherheit. Heute, 15 Jahre nach dem Femizid an Nurdan, geht sie anders in die Beratung der Frauen, die zu ihr kommen.
Ist es schon so, dass es in mir einfach auch nochmal was auslöst und ich die Frauen auch dahingehend berate, als dass ich sage, fühl dich nie zu sicher. Pass einfach auf mit deiner Adresse, mit deiner Telefonnummer. Das ist sicherlich etwas, was so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist seit der Ermordung von Nurdan.
Trotzdem ist es ihr wichtig, den Frauen in der Beratung mitzugeben, dass sie freie und autonome Menschen sind, dass sie nicht an ihre Ex-PartnerInnen gebunden sind und das Recht haben, neue Menschen und neue PartnerInnen kennenlernen zu dürfen.
Nurdans Töchter, Seyda und Damla, leben bis heute in der Türkei. Dort studieren sie inzwischen. Als sie davon erfahren, dass das Frauenhaus, in dem sie selbst mit ihrer Mutter gelebt haben, 4 Jahre nach dem Tod von Nurdan nach ihr benannt wird, sagen sie:
Für uns ist es so, als ob unsere Mutter im Frauenhaus weiterlebt, wenn es ihren Namen trägt.
Als Maricellas Tochter Ruby eines Tages spurlos verschwindet, ist sich Maricella sicher, Ruby ist, so wie tausende andere Frauen in Mexiko, Opfer von Gewalt gegen Frauen geworden.
Doch weder die Polizei noch die Regierung helfen ihr, das Verschwinden ihrer Tochter aufzuklären. Maricella nimmt Selbstermittlungen auf und bringt sich damit in große Gefahr.
Wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt oder wenn ihr wollt, dass wir einen Fall erzählen, der mehr Aufmerksamkeit verdient, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an 12leben.podimo@gmail.com. Die Mailadresse steht auch nochmal in den Shownotes.
Ihr könnt natürlich auch unter dieser Folge kommentieren.
12 Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo.
Wir sind Helen Schulte
und Massimo Maio. Autorin dieser Folge Katharina Fräbel. Schnitt und Sound Frieda Maurer und Luca Sartori. Ausführende Produzentin Madeline Petri.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Podimo, die es möglich machen, dass ihr alle 2 Wochen eine neue 12-Leben-Folge hier hören könnt. Die Finanzierung unserer aufwendigen Recherchen unterstützt sie aber noch mehr, wenn ihr die Folgen einfach direkt in der Podimo-App hört. Dort verfolgen wir auch eure Gedanken und Meinungen zu den Fällen und freuen uns auf den Austausch mit euch. Also wir hören uns bei Podimo ohne Kosten, ohne Abo.